Geht's euch auch so, wenn man die Nachrichten auf sich wirken lässt, dann holt man Luft und denkt, will ich mir das noch länger anhören oder schalte ich ab? Aber man kann natürlich der Wirklichkeit nicht entfliehen. Aber ich bringe einen Text aus dem Ersten Testament mit, der mir Mut gemacht hat. Und ich bin guter Zuversicht, dass er uns allen heute Morgen Mut machen wird. Ich lese aus Jesaja 40, die Verse 26 bis 31, nach der Hoffnung für alle. Blickt nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor, jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. Ihr Nachkommen von Jakob, ihr Israeliten, warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht? Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Begreift ihr denn nicht oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde, auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Ich lade uns ein, noch einmal zu einem Moment der Stille. Herr, gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Blickt nach oben, so werden wir aufgefordert. Wir nach oben blicken, ist erstmal eine Decke zwischen uns und dem Himmel. Natürlich ist daran gedacht, in einer sternenklaren Nacht nach oben zu blicken. Zunächst klingt das wie der Appell, Kopf hoch, wird schon wieder. Das reicht nicht, um deprimierte Leute aufzurichten. Wenn es dabei bliebe, wäre es zu wenig. Aber der Prophet, wir nennen ihn Jesaja, obwohl er später als der erste Jesaja gelebt hat, der Prophet kennt die Verfassung seiner Leute und er richtet seine Botschaft im Namen Gottes aus. Und er hat Besseres als auf Lager als nur billigen Trost. Hören wir also genau hin. Mein erstes Stichwort ist Zuspruch in der Krise. Und das holt uns eigentlich immer wieder ab. Denn Krise ist fast immer. Ich finde, dass dieser Text hervorragend zu unserer Situation passt. Unsere Hoffnung auf einen baldigen Waffenstillstand oder sogar einen dauerhaften Frieden scheint sich nicht so schnell zu erfüllen, wie wir uns wünschen. Menschen leiden, weil sie ihre Wohnung durch Drohnenangriffe verlieren, weil sie verletzt oder getötet werden oder nahe Angehörige getötet werden und man trauern muss. Hat Gott seine Welt im Stich gelassen? Das ist eine alte Frage, die hier auch ausdrücklich gestellt wird. Gott hat uns vergessen. So haben sich die Menschen im Exil gefühlt. Und der prophetische Text widerspricht dieser Annahme. Von Gott verlassen sind wir genauso wenig wie die Menschen damals vor 2600 Jahren ungefähr. Das ist der Zeitraum, auf den wir zurückblicken. Gott vergisst sich nicht und er vergisst uns nicht. Seine Liebe wird nicht durch Krisenerfahrungen entwertet, im Gegenteil. Und davon spricht dieser Text. Ich nehme ein Stück vorweg, was die Krise damals bedeutet hat. Sie wurde ausgelöst dadurch, dass ein Teil des Volkes Israel, nämlich die klugen Köpfe, die gebildet waren, von den Babyloniern ins Exil entführt wurden. Hunderte Kilometer weg von der alten Heimat. Der Gedanke dahinter war, wenn wir die schlauen Leute dieses Volkes entfernen, dann werden die nicht mehr in der Lage sein, irgendwelche Aufstände anzuzetteln. Und so hatten es die vorexilischen Propheten angedroht als ein Gericht Gottes. Und so ist es dann passiert. 70 Jahre waren angekündigt, 70 Jahre im Exil. Es ging dann etwas schneller. Es gab zwei Rückführungen. Die erste Rückführung 60 Jahre nach dem Beginn des Exils und die letzten dann ein paar Jahre später. So lange haben die Menschen dort im fernen Babylon, an den Wassern Babylons gesessen und geweint. Sie haben betrauert, dass sie über längere Zeit nicht zurückkehren konnten. Aber sie haben die Krise genutzt. Und das ist auslegungsgeschichtlich ganz wichtig zu wissen. Dieses Exil war die Zeit, in der die Juden dort angefangen haben, ihren Glauben, ihre Glaubenserzählungen zu verschriftlichen. Vorher hat es gereicht, das mündlich zu überliefern. Im Synagogengottesdienst, dem Tempelgottesdienst, wurden immer wieder dieselben Gebete gesprochen. Es wurden Bekenntnisse formuliert. Es wurde Gott gelobt mit Hilfe der Psalmen. Manche von ihnen waren vielleicht vorher schon schriftlich da, aber die meisten Texte des Ersten Testaments sind während des Exils schriftlich niedergelegt worden. Und das hatte einen bestimmten Grund. Denn man hatte gehört, im fernen Jerusalem war der Tempel inzwischen zerstört. Vor dem Exil hat es gereicht zu sagen, wir machen eine Pilgerfahrt zum Tempel. Aus Israel war das nicht weit. Man konnte mit den Kindern und Enkeln eine Fahrt zum Tempel in Jerusalem machen. Und man konnte ihnen zeigen, hier wohnt Gott. Das ist das Zentrum unseres Glaubens. Und im Exil war klar, zu diesem Kern des Glaubens werden wir nicht zurückkehren können. Das ist kaputt. Aber wir möchten gerne unseren Glauben an unsere Kinder und Enkel weitergeben. Wie kann das gehen ohne Tempel im fernen Jerusalem? Und dann kam ihnen eben dieser Gedanke, wir müssen die alten Erzählungen unserer Väter und Vorväter festhalten. Wir wollen unseren Kindern und Enkeln etwas präsentieren, was für die Zeit bleibt. Der Prophet zitiert, was unter den Exilierten aktuell gedacht wurde. Der Herr weiß nicht, wie es uns geht. Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden. Solche Gedanken können einen überfallen, wenn man verzweifelt genug ist. Gott hat keine Ahnung, wie uns zumute ist. Habt ihr das auch schon mal gedacht? So, wenn man richtig unter Schmerzen leidet, wenn man gar nicht weiß, wie es weitergehen soll, dann kann das schon mal kommen als Gedanken. Gott hat keine Ahnung. Er schaut weg, übersieht einfach, was uns geschieht. Es berührt ihn gar nicht, wie schlecht es uns geht. Der Prophet hat das genau wahrgenommen. Der war offenbar ganz dicht bei seinen Adressaten. Und er widerspricht mit der ganzen Macht des Wortes Gottes, das ihm aufgetragen wurde. Er fordert auf, ich habe es schon angedeutet, in einer sternenklaren Nacht zum Himmel aufzugucken und die Sterne anzuschauen. Und dann kommt dieses Bild, Gott hat die Sterne benannt, sie haben Namen von ihm bekommen. Er kennt das Universum. Und wer schon mal vielleicht mit einem Teleskop, danke. Dankeschön. In meinem Alter kommt schon mal vor, so Hänger vor. Ja, wer schon mal mit einem Teleskop in den Himmel geschaut hat, der weiß, wie klein wir sind. Der weiß um die Weite des Kosmos. des Universums. Was will der Prophet sagen? Er will seinen Leuten vor Augen führen, dass es unbegründet ist, die eigene Ohnmacht auf Gott zu projizieren. Der eigene Kontrollverlust, den man damals im Exil erlitten hat, bedeutet noch lange nicht, dass auch Gott die Kontrolle verloren hätte. Mein zweites Stichwort, die Wende vom Tod zum Leben. Und jetzt mache ich einen kühnen Sprung vom ersten ins zweite Testament. Als Christen kommen wir von Ostern her. Wir haben Pfingsten gefeiert. Aber Ostern, das ist der Sieg des Lebens über den Tod. Der Sieg über das Böse wurde von Christus am Kreuz errungen. Das ist unsere Wende zum Guten. Darauf kommen wir immer wieder zurück. Ohne Ostern gäbe es keine Hoffnung. Der Sieg über Hölle, Tod und Teufel wurde von Christus am Kreuz erkämpft. Das ist unser Grundbekenntnis. Kurz gesagt, Siegestheologie, wie wir sie natürlich gerne besingen. Unsere Anbetungslieder sind inspiriert von Siegestheologie. Diese Siegestheologie gibt es nicht ohne Kreuzestheologie. Und ich bin überzeugt, dass die Verwandlung von Unheil in Heil, von Bösem in Gutes, von Verzweiflung in Hoffnung Juden und Christen zu allen Zeiten dazu inspiriert haben, ihre Hoffnung nicht aufzugeben. Das haben wir Christen von den Juden gelernt. In der Krise eine Chance zu sehen. Über das Heute hinauszuschauen und die Hoffnung festzumachen an der verheißenen Zukunft. Ich habe es am Anfang gesagt, auch an mir geht das nicht vorüber, die augenblickliche Situation. Jeden Tag diese furchtbaren Nachrichten von neuen Zerstörungen in der Ukraine, von hungernden Menschen im Gazastreifen, von Machtpolitikern, die ohnmächtig sind, die vage Hoffnung auf jemanden, der auftritt und sagt, jetzt ist mal Schluss, jetzt schweigen die Waffen. So jemand bräuchten wir im Moment. Aber dazwischen, bevor es soweit kommt, ist es unsere Pflicht als Kirchen, das Leid der Kriegsopfer vor Gott zu bringen. Wir dürfen nicht aufhören, um Frieden zu beten. Dazu sind wir als Gemeinden unbedingt herausgefordert. Und ich glaube, das ist meine Erfahrung, Fürbitte hilft auch uns, nicht in Mutlosigkeit zu versinken. Die Wende vom Tod zum Leben hat schon zu Ostern begonnen. Und sie wird einmal vollendet werden. Wir haben in den Liedern darüber gesprochen oder gesungen, wenn Gott auf einem Thron sitzen wird und die Völker sich vor ihm niederwerfen. Das dritte und letzte Stichwort, der Blick nach vorn. Aus dem prophetischen Text will ich heraushören, worauf wir unseren Blick richten müssen. Um nicht die Hoffnung zu verlieren. Weil Gott zweifellos der Schöpfer Himmels und der Erde ist, hat er die Macht, auch erschöpfte und entmutigte Menschen wieder aufzurichten. Und deshalb heißt es in diesem Text, den Erschöpften gibt er neue Kraft, die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos, starke Männer stolpern und brechen zusammen. Ich höre raus, wir brauchen uns nicht zu schämen, wenn wir erschöpft sind. Wenn wir es nicht mehr hören können, was in unserer Welt passiert. Wir dürfen uns zu unserer Schwachheit bekennen. Wir müssen nicht immer den starken Macker markieren, sondern vor Gott dürfen wir so sein, wie wir sind. Ich erinnere mich in diesen Tagen an die überstandene Pandemie. Ich habe wahrgenommen, wie erschöpft zum Beispiel junge Eltern waren, die besonders. Sie mussten von zu Hause arbeiten und gleichzeitig ihre Kinder bespaßen oder beim Schularbeiten machen, unterstützen. Wir sind als Großeltern vielfach gefragt gewesen, unsere Kinder und Enkel zu unterstützen in dieser Zeit. Erst recht war es für alleinerziehende Mütter und Väter eine kaum zu bewältigende Herausforderung. Und jetzt in den Schulferien, uns Älteren ist das ja vielleicht gar nicht so bewusst, verschärft sich für manche Familien der Stress wieder. Weil man eben nicht 6 Wochen mit den Kindern gemeinsam Urlaub machen kann. Die meisten können sich das nicht leisten. Manche können zurzeit überhaupt keinen Urlaub machen oder nur sehr kurz wegfahren. Da sind wieder die Großeltern gefragt, bei der Kinderbetreuung zu helfen. Worauf sollen wir hoffen? Das ist die Frage, die mich ständig umtreibt. Worauf sollen wir hoffen? Was können uns biblische Texte für Antworten geben? Jesaja, der zweite Jesaja, gibt uns diese Antwort. Alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Oberflächlich betrachtet scheint die Wirklichkeit dieser Verheißung zu widersprechen. Wer als Arzt oder Pflegender bis zur völligen Erschöpfung während der Pandemie gearbeitet hat, bekam zwar manchmal publikumswirksam Applaus, aber leider nicht immer im Handumdrehen neue Kraft. Der Prophet wusste, dass seine Landsleute sich mehrere Jahrzehnte in Geduld üben mussten. Ich habe es am Anfang ja gesagt. Immerhin darf er seine Leidensgelossen jetzt darauf hinweisen, das wird ein Ende haben. Euer Exil endet. Als er das sagt, ist es noch nicht Wirklichkeit. Aber kurze Zeit später ist dann tatsächlich der Perserkönig Kyros aufgetreten und hat die Politik der Babylonier grundlegend geändert. Er hat gesagt, ich schicke die wieder nach Hause. Der Unterhalt hier im Exil ist zu teuer. Die sollen da hinten im fernen Jerusalem wieder aufbauen und ich gönne ihnen die Freiheit. Ich übertrage ihnen die Verantwortung zurück. Was lerne ich daraus? Was lernen wir daraus? Wir sollen an der Hoffnung festhalten. Wir dürfen die Hoffnung auf das Schweigen der Waffen und einen dauerhaften Frieden um Gottes Willen niemals aufgeben. Vermutlich werde ich gemeinsam mit allen, die meine Hoffnung teilen, Geduld brauchen. Ich bin kein Prophet, ich kann euch nicht voraussagen, wie lange das noch dauern wird. Immerhin haben wir durch die Krise der Pandemie etwas gelernt. Klar, im Moment wird eine Menge Kritik geübt, die auch zum Teil berechtigt sein mag. Aber meine Frau und ich haben nochmal zurückgeschaut und gesagt, was war das für ein Segen und eine gute Entwicklung, dass in relativ kurzer Zeit ein wirksamer Impfstoff entwickelt wurde, von dem wir alle, bis auf die Impfgegner, profitiert haben. Wir haben neben manchem Stöhnen über unnötige Beschränkungen auch ein gutes Maß an Solidarität erlebt. Können wir uns vorstellen, wie wir im Abstand von ein paar Jahren auf das Jahr 2025 zurückblicken werden? Man kann ja mal einen Ausflug machen ins Jahr 2030. Wie wird's dann sein? Okay, mancher von uns wird schon gar nicht mehr da sein, aber wir hoffen ja, dass wir in 5 Jahren noch da sind. Was wird überwiegen im Rückblick? Ich hoffe, die Erfahrungen von Solidarität, von Hilfsbereitschaft, von gegenseitiger Ermutigung werden nachhaltiger im Gedächtnis bleiben als die anderen Erfahrungen. Die deprimierenden Erlebnisse, die schlechten Nachrichten. Aber, damit schließe ich, was können wir jetzt tun? Wir können einander immer wieder Ermutigendes sagen und schreiben. Macht ihr das? Nicht nur beklagen, was gerade im Argen liegt, sondern wir sind dazu da, die Hoffnung zu schüren. Dem anderen zu versichern und uns versichern zu lassen, Gott hält, was er verspricht. Er versorgt uns täglich mit neuer Kraft. Er weiß um unsere Müdigkeit und Erschöpfung und wird uns Gelegenheit zur Ruhe und Erholung gewähren. Und er richtet uns aus auf ein Ziel, das vielleicht noch nicht sichtbar ist. Das Bild vom Adler, der sich mit seinen mächtigen Schwingen in die Lüfte erhebt, finde ich inspirierend. Für mich ist es so eine Einladung, schaut doch mal aus einer anderen Perspektive auf das Jetzt. Schaut mal mit Gottes Augen auf die Situation und lasst euch den Blick öffnen, den Horizont öffnen. Dann seht ihr mehr als nur das Beklagenswerte. Der Prophet lässt keinen Zweifel aufkommen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Gott weiß um die Grenzen unserer Ressourcen. Er weiß es jeden Tag. Und er wirft es uns nicht vor. Jetzt hast du schon wieder keine Kraft. Reiß dich mal zusammen. Das ist nicht von Gott. Nicht zuletzt hilft uns sein Wort, die Hoffnung nicht aufzugeben. Mir gefällt das eigentlich noch besser als das Wort verlieren. Hoffnung verliert man nicht. Man muss sich entscheiden, an ihr festzuhalten und sie nicht aufgeben. Wir setzen auf seine Macht statt nur auf unsere Ohnmacht. Ich schließe mit einer Strophe aus Bonhoeffers Gedicht von guten Mächten. Bekanntlich ist es gedichtet im Gefängnis. Das Ende seiner Gefangenschaft stand schon irgendwie im Raum. Er hat sich damit beschäftigt. Was wird, wenn ich nicht mehr hier herauskomme? Und er hat dann so gedichtet: Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Und dann sozusagen das, was Hoffnung ausmacht. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem Tag. Worauf sollen wir hoffen? Auf den Gott, der uns die Kraft zum Tragen unserer Lasten gibt. Und zwar jeden Tag aufs Neue. Worauf sollen wir hoffen? Auf den Gott, der uns in seine verheißungsvolle Zukunft zuverlässig begleitet. Amen.